Markus 5. Nee, Markus 6, Vers 7. Predigt heute in einem Satz zusammengefasst. Hätte ich mir vielleicht vorher überlegen sollen. Manchmal ist weniger mehr. Also lesen wir mal. Markus 6, Vers 7. Und er, Jesus, rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Bis jetzt sind die Apostel immer mit rumgetrottet, ne, haben beobachtet, haben gelernt, haben gesehen, wie Jesus dient, wie haben die Vollmacht kennengelernt von Jesu über das Wetter, die Physik, über unreine Geister und also über die geistlichen Mächte, über das Fleisch, über den Tod. Ne, hat schon letzte Woche haben wir es gelesen, einen Toten wird er zum Leben erweckt, ne, über Krankheit, so über wie er Autorität ist über das Wort Gottes, weil er das Wort Gottes ist, so wie tief er sieht, so was einfach im Verstand übersteigt, wo egal wie viele tausend Jahre sie auch geforscht haben in ihren Schriften, sie nicht auf die Erkenntnis gekommen sind, die Jesus hatte, ne? Wie er die Pharisäer lehrten, die Schriftgelehrten und ihnen neue Blickwinkel aufzeigt. Ne? Weißt du, und hier ist jetzt dieser Herrscher und jetzt beginnt er seine Vollmacht abzugeben. Und seine Vollmacht gibt er seinen Jüngern. Und die Jünger sind nicht die 500 Leute, die da vielleicht drumherum tanzen, sind auch nicht die 120, die im engsten Kreis sind und die Jesus mit zu sich genommen hat, um ihnen die Gleichnisse zu erklären, sondern seine Jünger sind die 12. Das sind die, auf die er baut. So, das sind die, die später zu tragen haben. Das sind die, die später den Platz Jesu einnehmen für den Rest der Gemeinde. Und wir wissen durch Paulus, dass nach den Jüngern mehr Jünger kamen, ne? Dass nach den Jüngern mehr Apostel kamen. So, und das hat nie aufgehört. Also die 12 sind nur die ersten von dem Rest. Ne? Aber die sind wichtig. So, und jetzt fängt er an und macht Gruppen. So, 6 Gruppen haben wir jetzt von Jüngern. Ne? So, und Jesus teilt sie ein, Jesus sendet sie aus. So, und das ist ziemlich weise. Erstens ist ein Gesetz in Mose, aber auf der anderen Seite ist es doch gut, zu zweit rauszugehen, wenn man erzählt. Ne? Einmal ist es gut, der eine erzählt, der andere bejaht. Preist den Herrn, ne? So, auf der anderen Seite ist es gut, zu zweit zu gehen, so eine Zweierschaft zu haben, auch im Alltag, nicht nur auf dem Missionsfeld. Ne? Einfach jemanden zu haben, der einen erbaut, der einen tröstet, der einen zurechtweist. Ne? So jemand, der bestärkt. So. Und wir werden sehen, Jesus schickt die in allen möglichen Städte ringsherum, in Jerusalem und Umgebung und klar, so unter die Juden halt. Und manche Städte nehmen das Evangelium nicht an. Und da sagt er, ne, dann geh raus, schüttel den Staub ab. So, ne? Und das ist entmutigend, wenn du berufen bist vom Herrn, wenn du einen Weg weißt, wenn du den Weg gehst, aber wenn du nicht das siehst, was du erwartest, wenn der Ruf Gottes kommt in dein Leben. Ne? So, und das ist gut, jemand bei sich zu haben, der halt sagt so, hey, kein Ding, los, weiter geht's. Du weißt doch, wie treu Gott ist. Du weißt doch, wie groß Gott ist. Du weißt doch, dass er nur das Beste will. Du brauchst ihm nur glauben, Sohn. Also schau weg, schau nach oben. So, und gib ihm die Last ab. Ich brauche das, ne? Jeder von uns. So, wir immer brauchen jemanden, der uns erinnert. Und wir haben Gottes Wort bekommen, ne? Unseren ständigen Begleiter, unseren Ratgeber, unseren Tröster, unseren Wegweiser. Ne? Und ich liebe es, in seinem Wort zu sein, einfach weil es mich erinnert. Ne? Selbst wenn durch Umstände alles aus meinem Kopf raus ist, ne? Ich fange an, in seinem Wort zu lesen, ich erinnere mich wieder. Ah, stimmt. Ich brauche mir nicht Sorgen machen. Ich brauche mich nicht fürchten. Ich kann stark sein. Gott hat eine Lösung. Das ist nicht auf ewig so. Sondern es ist begrenzt. Und spätestens, wenn ich tot bin, hört es auf. Das ist gut für uns. Aber auch diese Zweierschaft ist super wichtig. Ne? So wie die Gemeinde wichtig ist. Zu kommunizieren, laut zu sein, so und sich zu erzählen, was Gott macht. Ne? Und wie kann es denn zu wenig sein, wenn jemand einfach nur sagt, Herr, danke, dass ich dir vertrauen darf. Das ist nicht zu wenig, sondern ein Schatz. Weil die anderen sitzen drin und müssen es genauso hören. Und wissen in ihrer Lebenslage, ja, ich kann auch vertrauen. Nicht nur Anina. Ne? So. Also such dir jemanden aus, mit dem du auf den Weg gehst. Ne? Und das sind immer andere. So, und ich hatte schon so viele Zweierschaften und manchmal habe ich zur selben Zeit verschiedene Zweierschaften. Ne? So, wo du, einmal habe ich meine Frau, dann habe ich jemanden, mit dem ich gerade rede, einen Christ, ne? Und mich erbaut. So, wo ich vielleicht um Gebet suche. So, oder ich habe ein Buch, ein gutes, ne? So was in mein Leben spricht. Da bin ich auch eine Zweierschaft mit jemandem, der mich gerade erinnert und tröstet. Ne? Es gibt so viele Möglichkeiten, von Gott zu hören. Und das ist echt ein Segen heutzutage. Ne? Aber man muss sich gut aussuchen, mit wem man geht. Ne? Einer von denen muss mit Judas gehen. Das möchte nicht ich sein. Ne? Was denn? Es ist wichtig, dass wir genau gucken, so mit wem wollen wir unseren Weg teilen, auch wenn es nur ein paar Meter manchmal sind. Ne? Ich habe mir meine Frau ausgewählt aus einem bestimmten Grund. So ein, nicht nur, weil sie absolut bezaubernd und attraktiv ist, sondern Charme hat und Witz. Nein, auch nicht, weil sie so reich ist. Na, das ist sie nicht. So ein, aber das Kriterium bei ihr war nicht das Äußerliche, sondern das war ihr Herz. Ich habe sie beobachtet, ich habe gesehen, sie dient dem Herrn, sie liebt den Herrn, sie wächst im Herrn, sie hat Reife im Herrn und sie will weiter, mehr reifen. So, ne? Und ich habe das gesehen und mich hat das beeindruckt und ich habe gesagt, das ist jemand, der auf meinen Weg mit kann, um mich zu erbauen und zu trösten. Ne? So, ist jemand, der Gott so liebt, wie er ist, ne? So nimmt, wie er sich offenbart. So, ohne Kompromisse oder falsche Spielchen, nur um seinem Fleisch nachzugehen. Ne? So. Und ich kenne viele, die voller Inbrunst Gott preisen und trotzdem in ihrem Lebensstil halt genau das Gegenteil leben. Ne? Such dir deinen Partner gut aus. Den Partner fürs Leben, den du bis zum Tod begleiten wirst, so, aber auch deinen Partner für heute so, oder für morgen. So. Super wichtig. Da, wo der Geist drin steckt, so, wo man in Einheit gehen kann, so, da wirkt der Geist. Ne? Und ich liebe das. Manche Gemeindemitglieder aus anderen Gemeinden hier im Görlitz, so, ich sehe die, ich freue mich, ich rede mit denen, ich bete mit denen, wir erbauen uns. Ne? Wir haben in dem Moment, gehen wir zusammen so, und dienen einander. So. Das ist einfach schön zu wissen, so, dass wir nie allein sind. Ne? Prost. So. Also Jesus beruft jetzt, nimmt jetzt seine Kinder, und ich nenne sie einfach mal so, weil sie sind so Kinder im Glauben, und jetzt sagt er so, und jetzt kommt eure Probe. Das, was ihr gehört und gesehen habt an mir, das, was ihr gelernt habt, in den Bereichen, wo ihr gewachsen seid, das müsst ihr jetzt ohne mich tun. Aber ich lasse euch nicht allein, sondern ich gebe euch Vollmacht. Ich gebe euch meinen Geist, meine Weisheit, meine Kraft. So. Aber ihr geht jetzt. So. Und das machen sie. Und das ist toll. Und vergesst nicht, wir alle sind berufen dazu. Ne? Jeder von neuem geborenen Mensch ist ausgesandt, um das Evangelium zu verteilen, um zu taufen, wenn sie zum Glauben kommen, also um es zu bestätigen und um zu jüngern, um zu begleiten, um demjenigen fähig zu machen, selbstständig mit Gott zu gehen. Ne? Das ist unsere Berufung. Auch wie sollen wir in unsere Berufung wandeln? So, und wie stellt sich Gott ein Missionsfeld vor? Vers 8. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur ein Stab. Keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen haben, zum Glück, und nicht zwei Hemden anziehen. Jesus schickt sie los und er sagt, fürchte dich nicht, sei um nichts besorgt. Ich möchte nicht, dass du reich rausgehst. Ich möchte nicht, dass du bepackt rausgehst. Ich möchte, dass du freier bist in meinem Dienst. Du brauchst keinen Rucksack, den du füllst mit irgendwelchen Kram, um mir dienen zu können. Du brauchst kein Geld. Weil ich bin hier Chef und der Chef sorgt dafür, dass dein Unternehmen läuft. Du brauchst kein Brot mitnehmen. Weil ich bin dein Vater und ich sorge gut für dich. Pack Schuhe. Aber trag nicht zwei Hemden. Lass dir es genügen, dich mit dem armen Menschen zu identifizieren. Ja? Damals war es so, von der Kultur her habe ich gelesen, wenn man zwei Hemden anhatte, dann das galt halt als, da wirktest du als vermögend. Ne? So, und die vermögenden Leute, und die oder mit Namen oder mit Sitz, die hatten zwei Hemden an. Das war schick. Ne? So wie heute vielleicht Hemd und Krawatte. So, ne? Man muss nicht unbedingt vermögend gewesen sein, und man sah so aus. Ne? Aber Jesus sagt, nee, so sollt ihr nicht in die Welt gehen. So, sondern ihr sollt einfach sein, wenn ihr zu den Menschen kommt. So einfach, wie sie sind. Ihr sollt genau gleich sein. So. Und ich liebe das so, weil ich so viele Christen kenne, die von Gott eine Berufung bekommen haben, aufs Missionsfeld zu gehen, irgendwo in der Welt oder bei sich in der Stadt. Ist ja egal. So ein, und voll das Herz haben das Brennen. Also sie haben den Ruf und sie haben den Willen. So ein, aber sie hängen sich an irgendein Missionswerk oder an und schaffen es nie aufs Missionsfeld, weil sie es nicht hinkriegen, so und so viel Spenden vorzuweisen, damit sie von dem Missionswerk aufs Missionsfeld dürfen. So, ne? Das ist schade. So viel wird verhindert. Ne? Da ist so viel Denken mit drin. Und ich sage nicht, dass es falsch ist oder weniger richtig. Ich glaube, Gott zeigt jedem seiner Kinder, wo er hingehen soll. Und manchmal ist es halt das Missionswerk. Und dann ist es doch gut und er sorgt dafür. Aber wir müssen aufpassen, so, weil wir brauchen es nicht. Wenn Gott dich ruft, so in seinem Wandel, auf einem bestimmten Weg, so in seinen Dienst, so, dann brauchst du wirklich nichts. So. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. So, Gott ist ein guter Chef, er weiß genau, was er braucht, so, um zu tun, was er tut. So, Gott ist ein guter Vater, er sorgt für alle Nöte, die da sind. Also Jesus sagt hier, vertraue einfach. Wenn du mir dienst, dann vertraue mir, dass ich für alles sorge und lass mich machen. Und das hat einen Vorteil, so ein, weil stell mal vor, die haben ihre Tasche mit dabei, und die haben ihr Geld mit dabei und die haben ihr Essen mit dabei und alles Mögliche, sehen gut aus, haben einen Namen, so, dann würden sie nicht in Abhängigkeit gehen, sondern es ist viel einfacher, dann allein zu bauen. Ne? Mietest dir irgendwo eine Wohnung, so ein, noch ein bisschen Spezialeffekte und Licht und Krams, so ein, kannst selber für dich sorgen, hast dein Essen, weißt, wie viel du brauchst, so ein, du lebst einfach nur noch deinen Job. Ne? Aber Jesus sagt dir, nee, so soll es nicht sein. Du gehst, wie du bist, und ich sorg für alles. Sind wir Menschen, wir sind oft so, dass wir meinen, wir machen uns so viel Sorgen. Ne? So, wir meinen, wir brauchen einen Rucksack und den müssen wir füllen, ne? Mit irgendwas, um Gott zu dienen. So, ich brauche erstmal die und die Erkenntnis. Ich brauche erstmal das und das Wissen. Ich brauche die und die Möglichkeiten, den offene Tür. So, ich brauche finanziell das und das, um das und das tun zu können. Ne? So, ich brauche die und die Talente oder die und die Gaben, sonst schaffe ich das nicht. So, ich brauche die und die Beziehungen und die und die Freunde und die und die Anzahl von Leuten, so, um das Projekt zu stemmen. Ne? Und in der Welt ist es so, logisch. Aber bei uns ist es halt nicht so. Jesus hat zu uns gesagt, gib mir deinen Rucksack. Du bist nur besorgt und nur beschwert, so, weil du dir den ganzen Tag nur Kopf machst über alles. So. Ich will aber nicht, dass mein Kind sich Sorgen macht oder im Kopf über Sinnlosigkeiten und Nichtigkeiten, sondern ich möchte, dass du frei bist in mir. So. Ich gebe dir jeden Tag eine kleine Last, so, aber die ist überschaubar. Die gebe ich dir mit Weisheit. Also wirf deinen Rucksack weg. Der Tom hat uns letztens hier so eine Andacht geschickt, gestern glaube ich. So, die bezieht sich genau auf das Thema, Sorgen machen. Dass das immer wieder Thema ist und Jesus immer wieder sagt, so ein, mach dir keine Sorgen. Warum machst du dir denn Sorgen, was du essen und oder anziehen willst? Guck mal, wie ich für die Natur sorge. Wie viel mehr sorge ich für dich? Ja. So ein, wir machen uns Sorgen um alles. Wir machen uns Sorgen um den Job, wir machen uns Sorgen um was auch immer. So ein, Krankheit oder Beziehung oder Sorgen um den Weg oder sonst irgendwas. So. Aber Jesus sagt, nee, da hast du dir einen Rucksack aufgeladen und du füllst den selbst mit Dingen oder lässt ihn füllen von anderen. So. Der Rucksack ist nicht von mir. Und guck mal die Jünger hier, wie frei die sind. Die haben nichts, worum sie sich Sorgen machen müssen. Nichts, wo sie sich Gedanken machen müssen, hoffentlich wird es nicht geklaut. Und wenn ich hochgucke in mein Zimmer, dann denke ich so, oh Mann, sind schon so viele Sachen, die ich mir angehäuft habe, so im Endeffekt beschweren die mein Leben. Ne? Damals hatte ich nur eine Matratze, eine Bibel, einen Korb, wo ich mich reinsetzen konnte und eine Lampe. Ja. Und ein 11 Quadratmeter großes Zimmer. Zum Garten raus. War schon ruhig. Da muss ich auch ein bisschen Detail gehen. Und damals war ich, es war einfach, ich war frei. Kein Computer, keine technischen Geräte, kein Handy, keine Last, kein Druck, keine Ablenkung, weißt du, ich hatte meine Gitarre, hatte ich noch. Genau. Das war eine echt schöne Zeit. Irgendwie möchte ich da gern wieder hin, aber irgendwie auch nicht. Ne? Ich bin auch froh, dass ich einen Computer habe und ein Handy, und Ablenkung und Spaß und Spiel, ne? Und Luxus. Eine Mikrowelle oder ein E-Herd oder sonst irgendwas. Aber man muss halt immer gucken, okay, wovon mache ich mich abhängig oder was beeinträchtigt mein Weg? Was nimmt mir irgendwie Freude und Kraft und Lust an Gott? Was nimmt mehr Platz ein, als es eigentlich Gott gehört? Ne? In welchen Bereichen meines Lebens auch Menschen, ne? Kontakte, oder Arbeit, oder sonst irgendwas, Hobbys, in welchen Bereichen mache ich Kompromisse und setze die vor Gott in meine Entscheidung. Ne? Und da geht es nicht darum, dass ich lieber oben wäre und Füße hochlegen will, aber trotzdem runtergehe, sondern dass ich die Entscheidung treffe, nee, bleib nicht oben, sondern ich komme runter zum Gottesdienst. Obwohl ich vielleicht lieber gerade mich was anderes machen will, ne, vom Gefühl her. Dann weiß ich habe das unter Kontrolle. Das hat mich nicht unter Kontrolle. Ja. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu kompliziert werden. Weil wer zu viel annimmt und zu viel mit sich rumträgt, der ist belastet. Der ist beschwert. Und der ist alles andere als frei, obwohl er zu frei berufen ist. Ja. Jesus sagt zu ihnen, geht einfach nur und tut nur das und konzentriert euch nur auf das, wofür ich euch aussende. Auf die Menschen. Und ich kenne das. Kennst du das? Du ziehst dich an, ganz schick, ne, weil du irgendwo hin musst. Letztens war es auf einer Beerdigung. Aber trotzdem, ne, du machst dich richtig schnieke, mit allem, was man dann so macht. Ne. Man fühlt sich ganz anders. Ne. Man hat ein ganz anderes Auftreten. Man guckt Menschen auch ganz anders an oder man selber fühlt sich auch anders angeguckt. Ne? Aber Jesus sagt, nee, du siehst dann die Menschen, die weniger sind in deinen Augen. Weißt du, halte dich lieber schlicht. Und ich kenne das so, wenn ich mal ein bisschen hier verlottert bin und so, ne, und kommt ja mal vor, so ab und zu, und dann ne, so meine kaputten oder dreckigen Sachen anhab und so, und ich gehe unter Menschen, da fühle ich mich ganz anders. Ne? Ich fühle mich auch ganz anders angeguckt. Ich bin nicht mehr so groß, sondern entweder gleich oder kleiner, ne, vom Fühlen her. Wir brauchen keinen Namen, wir brauchen keinen Titel. Ich hasse das echt ich weiß, in manchen Ländern ist das Kultur, aber hier einer, der jetzt mal hier war, mit dem schreibe ich mir ab und zu per WhatsApp und der nennt mich nicht Stefan, der nennt mich Pastor. Ich meine, ich glaube, in Brasilien macht man das so, keine Ahnung. Aber Venezuela, sorry, aber ich fühle mich, das ist total komisch. Ich bin noch nicht Pastor, ich bin Stefan. Ne? Aber dann schaue ich mich hier um und viele wollen das so. Ne? Ich bin Doktor Professor. Ne? Nennen Sie mich bitte nicht Herr Bergmann. Ich bin Doktor Bergmann. Ne? Oder ich bin Pfarrer so und so. Ich bin Priester das und das. So, ne? Was auch immer. So, ich bin Papst der Dritte. Ne? So, weißt du? Aber unter uns soll das nicht so sein. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen keinen Namen und wir brauchen kein Ansehen. Das Einzige, was wir brauchen, ist die Berufung und das Vertrauen im Herrn, dass er der Name ist, der dann ausgerufen wird im Endeffekt. Also, ein Stab, keine Tasche, kein Geld, Sandalen und ein einfaches Hemd. Vers 10. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und auch das ist wichtig. Was Jesus hier sagt, ist sei Zeugnis. Geh nicht in das erste Haus, das dir die Tür aufmacht und sagt, na klar, komm rein, solange du hier bist, so, ich möchte mehr hören über Jesus. So ein, weißt du, und dann denkst du so, oh toll, die haben ja noch nicht mal eine Waschmaschine. So ein, die haben nur so einen kleinen Fernseher, die haben ja gar keinen Fernseher. So ein, oder was auch immer. Ne? Und die essen ja nur vegan. So ein, oder sonst irgendwas. Die sind ziemlich komplizierte Menschen. So ein, das ist voll anstrengend hier. Ne? Nee, da suche ich mir was anderes. So ein, was Besseres. Ne? Und dann klopfst du nebenan und sagst so, hey, kann ich bei Ihnen vielleicht wohnen? So ein, bis du dir irgendwann einen Platz gefällst, wo du es dir bequem machen kannst. Wo du nicht aneckst oder wo du verwöhnt wirst. Oder wo alles super ist. Ne? Jesus sagt hier, nee, die erste Tür, die sich öffnet, da bleib. Sei ein Zeugnis dort. Werde verändert und beweise, wer Jesus Christus wirklich ist. Und das ist schwer, oder? Ich kenne viele, die kommen in eine Gemeinde, in die sie geschickt werden. Naja, ich kenne dich jetzt nur von hier, aber trotzdem schon ein paar Mal vorgekommen. So ein, und sie sagen auch so ein, ja, das ist meine Gemeinde, ich glaube wirklich, hier soll ich herkommen. Ne? Aber dann gehen sie, weil ihnen das nicht passt und weil ihnen das fehlt und weil sich das mehr wünschen und weil, weißt du, so ein, wo ich dann denke, das ist echt schade. Ne? Das sind die, die von Gemeinde zu Gemeinde springen und nie zu Hause sind. Die fühlen sich nirgends zu Hause hin. So. Und das ist schade, weil wenn du dir die Menschen anguckst, wenn sie das schon 20, 30, 40 Jahre gemacht haben, dann stimmt da was nicht. So. Aber genauso ist es auch in der Nachbarschaft. Ne? Ich würde am liebsten, wäre ich schon zigmal ausgezogen hier wegen meinem Nachbarn. Ne? So. Aber das wäre zu einfach. Und Gott hat jedes Mal gesagt, nee, das machst du nicht. So, ne? Und nee, das Haus schenke ich dir nicht. So, du bleibst bei deinem Nachbar und du liebst. Und du lernst, deinen Feind zu lieben. So, und du lernst zu beten. So, und du lernst durchzuhalten. Du lernst, deinen Stolz runterzuschrauben und dich nicht angegriffen zu fühlen. Und ja, ich habe es nicht gelernt. Aber ich bin immer noch dabei. Ne? Aber es verändert. Ne? So, auch in der Gemeindezeit. Und es gab Phasen, da wäre ich am liebsten weggerannt. So, und hätte gesagt, nee, ich mache woanders was. Ne, ich werde jetzt Bernsteinsammler an der Ostsee. Oder so. Ne? Mach selber Schmuck oder irgendwas. So. Und auch Gott sagt, nee, das wäre einfach für mich, ja. So, aber das ist nicht das, was er für mich vorgesehen hat. Da ist im Endeffekt kein Segen drin, nur Verlust. Ne? Bleib an dem Ort, wo du bist, so lange wie du sein sollst. So, und lerne dort zufrieden zu sein. So lange bist. Du sagst, okay, jetzt muss ich zur nächsten Stadt, zum nächsten Ort, um Jesus zu leben, um Jesus zu lieben, um die Menschen zu lieben und ihn zu dienen. So, ne? Und das ist schwer manchmal. Ne? Vor allem, wenn man weiß, so, es geht bald los. So. Aber es ist wichtig, dass wir treu bleiben. Nicht nur treu sind und treu waren die ganze Zeit, sondern dass wir auch treu bleiben bis zur letzten Sekunde. Ne? So, um weiter treu zu sein. So. Aber Jesus sagt ja zu uns so, wer es schafft, in diesen kleinen Sachen treu zu sein, den schicke ich in eine andere Stadt, oder da wird er Größeres erleben. So. Und es lohnt sich, treu zu sein in dem Moment, wo man ist. So. Für mich heißt es auch, zufrieden zu sein. Ja. Wenn ich nicht viel hab und zufrieden damit bin, dass ich nicht viel hab und nicht viel bin, so, weißt du, wenn ich versuche, irgendjemand hat mal gesagt, so, wenn ich total depressiv bin und überhaupt keine Freude finde, dann suche ich mir 24 Punkte, für die ich Gott dankbar sein kann. Und das hilft. Spätestens nach dem 12. Punkt ist wer wieder happy. Ich habe es noch nicht ausprobiert, in dem Moment denke ich immer nicht dran. Aber ja, ist ja logisch, oder? Wenn du nur auf diesen einen Punkt guckst, die ganze Zeit und drüber nachdenkst, so ein, was dich gerade piekst oder was gerade schwer ist, ne? Was dich traurig macht oder runterzieht, so, ist doch klar, dass du noch tiefer fällst. So. Viel wichtiger ist, nach oben zu gucken und auf das zu sehen, was gut läuft. Wo man dankbar für sein kann, wo was man hat. Auf einmal ist das Gewicht ganz anders verlagert. Ne? So. Und er sprach zu ihnen, Vers 11, und von allem, die euch nicht aufnehmen noch hören wollen, zieht fort. Schüttet den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Denn wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Heftig. Also einmal das mit den Schuhsohlen wissen wir alle, ich sag's trotzdem nochmal, vielleicht hört jemand zu, der es nicht weiß, so haben die Juden so gemacht, so wenn sie aus dem heidnischen Gebiet wieder gekommen sind, in ihr ja, heiliges Land. Dann haben sie kurz an der Grenze noch den Staub der Heiden abgemacht so, und sind dann ja, ins heilige Land rein. So. Und Jesus sagt so, mach das. So, mach's zum Zeugnis, so, dass du nichts damit zu tun hast. Dass du deinen Teil erfüllt hast, aber dass du dich jetzt raushältst. So, dass es nicht deine Schuld ist, weil du hast getan, was getan werden musste. So wie ich manchmal, zum Glück noch nicht so oft, aber es ist schon vorgekommen, auch in der Gemeinde ermahnen musste und sagen musste, im Zweiergespräch so, hey, das ist absolut nicht in Ordnung, das ist nicht Gottes Wille, das wird dir ja sowas von schaden und dich wegführen von Gott. So, lass das. So, und viele sind beleidigt gegangen, andere sind geblieben. So, macht keinen Spaß, aber ich kann im Endeffekt, kann dann gehen, wenn derjenige oder diejenige sagt, so, ist mir doch egal, was du sagst. So, ich kann mir den Staub von dem Gespräch abruppeln und kann sagen, okay, ich bin rein. So. Ich habe nichts Unreines an mir, denn ich habe getan, was ich berufen bin, zu tun. So. Es liegt alles bei dir jetzt. So. Also bleib im Staub sitzen, wenn du willst. Wahrlich, ich sag euch, Sodom und Gomorra wird zerträglicher gehen. Und das ist schon krass. Bei Sodom und Gomorra, wenn wir uns erinnern, die waren ja so pervers, unsere Welt ist schon fast genauso krank, so, aber in der Öffentlichkeit waren die so krank, ne? So, wo Gott einfach gesagt hat, ey, jetzt ist Schluss hier. Ihr wollt nicht umkehren, gut, aber ich kann nicht zulassen, dass ihr die ganze Welt hier verpestet mit eurer Perversion. So, wer rauskommen möchte, kommt jetzt raus, ansonsten werdet ihr untergehen. Ne? Aber hier ist eben der Punkt, Jesus Christus ist erschienen. Man wartet nicht mehr auf das Lamm Gottes, sondern das Lamm Gottes ist jetzt da. Und wer Jesus ablehnt, der findet nirgendwo eine Chance auf Vergebung. Nirgendwo eine Chance, vor Gott gut zu sein. Den Schöpfer zu gefallen. In der Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Bei Gott kann ich mit Unreinen ewig zusammen sein. Das geht gar nicht. Und doch da müssen wir eine klare Botschaft haben. Das Evangelium ist nicht nur, Jesus ist für dich gestorben und wenn du an ihn glaubst, dann bist du von neuem geboren und wirst ewig leben, tralala. Keine Krankheit mehr und keine Träne, sondern das Evangelium bedeutet auch, dass Jesus bald wiederkommt und dass dann keine Zeit mehr ist, sich zu entscheiden, dass das die letzte Zeit ist für die Menschheit, zum Schöpfer wieder zu kommen und Frieden zu machen. Und dass jeder sterben wird, früher oder später. Und dass dann es keine Möglichkeit mehr gibt, sondern dass jeder Mensch vor Gericht halt kommt. Wie oft bringst du das in deinem Evangelium? Ich nicht so oft. Aber weißt du, dass manchmal harte Herzen und du erzählst von Jesus und von seiner Gnade und von seiner Liebe, von dem Herz des Schöpfers, der sich danach sehnt, dass keiner verloren geht, sondern alle Frieden finden. Und du erzählst von Jesus und derjenige lehnt ab, da ist, glaube ich, wirklich, ist es wichtig, dass dann noch ein Statement dazu gehört. So. Sichtbar einen Staub abzuwischen, sichtbar und laut zu machen, so, okay, dann glaub, was du glauben willst, aber ich möchte nur noch sagen, wie es laut der Bibel dann ausgeht für dich, ohne Jesus. So. Es ist einfach, die Leute haben das Gefühl, ich werde nie sterben und mir wird das wird schon immer irgendwie gehen, so, ne? So. Aber es ist halt nicht wahr, so. Vers 13. Vers 12. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Also die Jünger haben Vollmacht bekommen, Jesus Vollmacht. Und das ist krass, weil Jesus auch zu uns sagt, so, wir werden das Gleiche. Wir bekommen seine Autorität, seinen Namen, seine Position, die er hier hatte als Mensch, so, ne, und wir werden noch Größeres tun können als er, so, weil wir mehr sind. Ne. Die Frage ist halt, wie gehe ich meinen Weg? Wir alle sind auf einem Weg, wir alle haben eine Berufung und einen Platz und ein Ziel, so, aber wie wähle ich meinen Tag, so? Wie wähle ich den Weg mit Jesus? Wen suche ich mir aus, der mich begleitet in meinem Alltag, so? Wen suche ich mir aus? Nach welchen Maßstäben suche ich mir jemanden aus, dass er mich geistlich berät? So, oder geistlich erbaut? So, was sind, wenn meine Maßstäbe nur sind Freundschaft und Persönlichkeit und Interessen, da werde ich nicht auf lange Sicht glücklich werden, so, wenn das Geistliche nicht stimmt. So, weil wir alle färben ab und die Leute färben an uns ab. So, Jesus hat gesagt, so, Du bist derjenige, der seinen Weg bestimmt. Wir sind das. Und das ist eine krasse Aussage. Wer kläglich sät, der wird auch kläglich ernten. Wer im Segen sät, der wird im Segen ernten. Das heißt, wenn mein Leben geistlich steht im 2. Korinther 9, Vers 6, da werde ich ein bisschen vorlesen, habe ich aus dem Klo mitgenommen. Aber was das bedeutet ist, ich kann keinen Menschen, auch nicht meinen Pastor oder meinen Leiter oder die Gemeinde, die mich verletzt hat irgendwann, oder die Menschen, die mir Böses getan haben, oder meine Eltern oder sonst irgendwas, ich kann der Vergangenheit, ich kann nichts die Schuld geben. Wenn ich gerade nicht in der Kraft Gottes lebe und nicht im Heiligen Geist, dann kann ich niemandem die Schuld geben, außer mir. Ich kann noch nicht mal Gott die Schuld geben, weil er möchte mich ja segnen. Und wenn ich wenig sehe, Saat auswerfe, die heilig sind und gereinigt von Gott, ist doch klar, dass ich dann auch nicht viel Frucht haben werde und ernte. Das ist ganz logisch. Und ich merke es ja in den Bereichen, wo ich mich investiere, wo ich sehe, wo ich auf mich reinsehe, wo ich mich investiere, wo ich dran bin, wo ich wachsen möchte, wo ich mehr erfahren will und besser werden möchte, da werde ich besser. Ne? Ich lerne immer dazu, auch beim Gitarrespielen. Ne? Du fängst mit einem Akkord an, aber wenn du Leidenschaft hast und es dir Spaß macht, dann lernst du den zweiten und den dritten und es wird mehr und mehr und du wirst besser und besser. Ne? Mit jedem Instrument. Wenn du malst, zuerst malst du Strichmännchen und irgendwann kriegst du vielleicht sogar ein Gesicht hin. Aber so ist es doch im Geistlichen. Wenn ich mich investiere in Gottes Reich, dann wird da Gewinn rauskommen. Jesus verspricht das. Er sagt, ja, hundertfach vielleicht sogar. Wenigstens 30-fach von dem, was ich reinstecke. Und das ist halt die Sache. Entweder sitze ich da auf meiner Couch und bemitleide mich selbst und werde nichts ernten, außer die Frucht, die ich dort sehe. Ich investiere mich in die Ewigkeit, ich investiere mich in die Menschen drumherum, ich investiere mich in Gebet, ich investiere mich in Gottes Wort, um tiefer sehen zu können. Entweder investiere ich in Gott oder in mich und damit in alles, was nicht Gott ist. Und es ist schwer manchmal, aber im Endeffekt ist es gar nicht so schwer. Weil wenn du weißt, da ist ein Mensch, der dich liebt, ein guter Freund, sogar eine Familie, jemand, der immer perfekte Worte hat, der immer genau weiß, wie es dir geht. Du musst eigentlich gar nichts sagen und derjenige, davon träumen alle Frauen, ne, du musst nichts sagen und derjenige versteht dich komplett und weiß genau, was er sagen muss. Ne. Hat sogar so viel Einfluss und Autorität, so dass er einfach alles machen kann, was er will. Ne, wenn wir so einen Menschen haben, da gehen wir doch gerne hin. Ich habe ein Problem, also gehe ich zu Wilson. Kennt wahrscheinlich keiner, oder? Also gehe ich zu demjenigen hin, von dem ich alle Antworten bekomme oder Hilfe. Ne? Weißt du, aber Gott, da müssen wir uns noch nicht mal auf den Weg machen. Ich muss noch nicht mal Geld investieren oder Kraft oder Zeit oder du kannst jederzeit, egal wo du bist, zu demjenigen hin, der dich am besten versteht. Das ist doch Wahnsinn. Warum macht man das dann nicht? Warum macht man das nicht gleich? Warum geht man lieber zu anderen und lässt sich noch mehr in seinen Rucksack packen? Warum geht man lieber zu sich selber, um sich zu mitleiden und macht sich mehr und mehr Sorgen, ne? Und baut seine Ängste noch größer auf. Ne? Und statt zu dem hinzugehen, der sagt, wirf deine Last auf mich. Ich will sie tragen. Ich weiß doch, wie es dir geht. Ich weiß doch, was du brauchst. Ich weiß doch genau, was kommt. Jetzt hör endlich auf, den Kopf zu machen und lass doch endlich los. Sieh, ich habe einen Weg für dich heute und jetzt. Konzentriere dich lieber darauf. Jeder soll aber so sehen, Vers 7 und 2. Korinther 9, jeder, wie er es sich in seinem Herzen vornimmt, nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich mag das so, ne? Gott möchte, dass wir aus freiem Herzen dienen, aus freiem Herzen leben, aus freiem Herzen lieben. Da ist Frucht drin. Wenn ich komme und freiwillig, einfach weil ich es will, jemanden liebe, indem ich ihm diene oder ihm zuspreche oder für ihn bete, wenn ich mich investiere, dann kommen da gute Früchte raus. Das ist einfach Segen. Denke ich nur an mich, dann tue ich widerwillig den Dienst Gottes. So, und dann ist in meinem Herzen wenig Freude, irgendwie so eine Abneigung, so mich zu investieren und zu beten für jemanden oder jemanden zu segnen oder jemandem was zu geben oder zu suchen, ob da jemand was da ist, der was braucht. Weißt du, Gott liebt es, wenn wir wie Kinder sind, die sich einfach freuen, da zu sein. So. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, so dass ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Wer gibt, der wird empfangen, sagt Jesus. Gebe und du bist glückselig. Glückselig, wenn du gibst. So. Glückselig, wenn du dienst mit freiem Herzen. So. Glückselig, wenn du dich investierst. Du wirst glücklich sein. Obwohl du nur gibst. Du wirst glücklich sein, obwohl du dich selbst stirbst. Und weißt du, und das ist doch schön, oder? Das will ich. Und das ist krass. Manchmal sind es die kleinen Sachen, die so entscheidend sind. Zum Beispiel unsere Reise nach Berlin als Gemeinde. So, weißt du, wir haben eigentlich nicht viel gemacht. So, wir hatten auch nicht wahrscheinlich so die tiefen Gespräche über Gott. Weiß nicht, ob ihr, ich hatte die nicht wirklich. So, aber hey, wir sind dort geblieben, obwohl wir gegangen sind. Wir haben Segen dort gelassen, eine gute Frucht und wir selber sind glücklich gegangen. Und dafür bete ich auch schon die ganze Zeit, wenn wir jetzt nächste Woche nach Leipzig fahren, dass wir vorbereitet hingehen, glücklich sind und zufrieden zum Dienen und zum Segnen, dass wir mit Autorität gehen, dass wir einfach wissen, nee, wir sind ausgesandt, um zu geben. Und selbst wenn wir nicht viel haben oder nicht viel sind, als Person, als Mensch, wir haben, wie steht's hier, wir sind überreich. An Gnadengaben. Wir haben Überfluss in jeder Gnade. Weißt du, wir haben so viel zu geben, wenn wir das wollen. Und ich möchte auch, dass unser Segen dort zurückbleibt. Und warum ist das so ein Segen, wenn man nur jemanden mal besucht und einfach Christus lebt laut und sichtbar? Ist so ein Segen, weil jede Gemeinde und jeder Mensch hat seinen ganz normalen Alltagstrott. Auch unsere Gottesdienste haben einen Alltagstrott. Ne? Und das ist doch schön, wenn jemand Neues reinkommt, ist diese Barriere, dieser Alltag auf einmal zerbrochen, zunichte. Ne? Auf einmal ist was Frisches da und was anderes. So, weißt du, lass uns dahin gehen, echt mit Freude und ein Segen sein. So, da müssen wir für beten und da müssen wir auch willig sein, das zu tun. So, da muss man auch seinen eigenen Schatten überwinden und einfach sagen, Jesus, du hast mich ausgesandt und ich mach's laut. Na klar. So. Ja, ich möchte sehen und ich möchte ernten, aber das Gute. Ja, ich will mir Weisheit haben, mit welchen Menschen ich Umgang habe. So. Ja, ich möchte jeden Schritt, den ich tue und jede Minute, die ich habe, so investieren in dich und in dein Reich, in Frucht, die wirklich ewig bleibt. So. Ich möchte nicht einfach nur leben und laufen und tun, sondern möchte bewusst sein, was ich bin und was ich habe in dir. Ja, und oft denke ich, ich brauche so viel und habe zu wenig und das tut mir leid. Du lehrst uns, dass wir zufrieden sein können, immer, zu jeder Zeit. Und dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass du weiter formst in unserem Herzen, dass wir zufriedener und zufriedener werden hier. Dass wir mehr und mehr Erkenntnis bekommen, wie reich wir sind und wie wenig Sorgen wir uns eigentlich machen brauchen, sondern dass unsere einzigste Sorge eigentlich du sein müsstest. Und dass wir zu weit weggehen von dir, zu wenig Leidenschaft haben, zu wenig hören, zu wenig wollen. Ja, das sollte unsere Sorge sein. Dass wir zu viel aus eigener Kraft machen, zu wenig aus dir heraus, aus deinem Geist. Dass wir zu wenig laut sind und zu viel für uns behalten. Ja, dass wir einen unordentlichen Gottesdienst haben als Lebensstil. Und wir wollen ordentlich sein. Wir wollen dir vertrauen und dir glauben. Und ich danke dir, dass du sorgst für uns. Ja, wir wollen uns aushalten an den Plätzen, wo du uns hinschickst. Auch wenn es manchmal nicht so einfach ist. Ja, du bist unsere Zuversicht. Und das wollen wir weitergeben. Und ich bitte dich, spreng diese fetten Metalltore hier auf. Ja. So, dass wir endlich rein können in die Herzen der Menschen. Dass du da endlich rein kannst. So, und die Türen wirklich aufgehen und aufbleiben, so dass ich bitte dich wirklich so, dass du anfängst hier zu erwecken, Herr. Erweckung schenkst in uns hier und deinen Kindern, so eine Erweckung schenkst in die Menschen da draußen, die noch auf der Suche sind. So viele Gespräche, wo ich mir einen Staub abklopfen musste, so, wo ich traurig weggegangen bin. So viele Möglichkeiten, die sich irgendwie wieder zu schlagen haben und so wenig Frucht irgendwie. Aber trotzdem, ich gebe nicht auf, Herr. Das ist der Platz hier, wo du uns hingestellt hast. Und also wollen wir sehen, ja, und wollen geben und wir wollen lieben und uns selbst verleugnen mehr und mehr. Also bitte setz uns hin als Banner und mach du deinen Namen groß durch uns. Und ich danke, dass wir nicht viel brauchen, nicht viel sein müssen, aber das, ja. Darum will ich mich darauf konzentrieren, dass ich auch will, was ich dann noch tue. Ja, bitte regiere du einfach. Du bist so groß und so mächtig. Und ich danke dir, dass du uns errettet hast. Und dass wir mehr als 10.000 Gründe haben, um dankbar zu sein. Also bitte hilf jedem, der einen Rucksack hat, loszulassen, ihn liegen zu lassen in deinen Händen. Du bist gut. Amen.